Wird er hier jetzt der nächste Bundeskanzler Österreichs?
Österreich, das kleine Österreich, der größte Asylmagnet in der Europäischen Union. Stichwort Klimabonus für Asylwerber und Analphabeten statt Arbeitskräfte. Die nächste faule Frucht.
Herbert Kickl, Spitzenkandidat der rechtspopulistischen FPÖ, der Freiheitlichen Partei Österreichs. Die ist jetzt erstmals stärkste Kraft bei den Parlamentswahlen geworden, mit über 29% der Stimmen. Das Problem der Partei, koalieren will mit ihr keiner, zumindest nicht mit Kickl an der Spitze. Wir fragen uns deshalb heute, wer ist eigentlich Herbert Kickl?
Deutschlandfunk Nova, Unboxing News mit Nick Potthoff.
In diesem Podcast nehmen wir uns jeden Tag eine Nachricht raus. Wir schauen, was sie für uns konkret bedeutet und ordnen das Ganze aber auch für euch ein. Heute ist Montag, der 30. September 2024. Vor 5 Jahren ist die FPÖ aus der Regierung geflogen. Der Grund? Die sogenannte Ibiza-Affäre. Herbert Kickl, der war damals Innenminister und wurde entlassen. Jetzt ist er wieder da, und zwar an der Spitze der Partei.
Ihr Freiheitlichen, ihr seid rechtsextrem. Das höre ich immer wieder. Aber die Wahrheit ist eine ganz andere. Nein, liebe Freunde, wir sind nicht rechtsextrem, wir haben nur extrem oft recht. Das ist ein wesentlicher Unterschied bei der ganzen Angelegenheit.
Und Silke Hane, die verfolgt seinen Weg.
Hi, ich bin Silke Hane, ich bin Korrespondentin im ARD-Studio Wien und Südosteuropa.
Silke, wie ist Herbert Kickl eigentlich an die Spitze seiner Partei gekommen?
Herbert Kickl ist schon lange in der FPÖ aktiv, aber mehr so im Hintergrund lange Zeit gewesen. Stichwort Jörg Haider, der erste extrem rechte Populist, den die FPÖ hervorgebracht hat. Manche sagen so der Erfinder des modernen europäischen Rechtsaußenpopulismus. Mhm. Und für diesen Jörg Haider hat Herbert Kickl schon Reden geschrieben. Das merkt man auch, dass er so ein Talent hat auch für Rhetorik. Also seine Reden sind immer oft sehr knackig, sehr harsch. Also er hat auf jeden Fall ein Talent für den Umgang mit Worten. Und dann war er ja auch Generalsekretär, das ist ja auch so eine Hintergrundrolle. Und nach dem Ibiza-Skandal dann, als HC Strache weg war und Norbert Hofer die Partei geführt hat, hat wohl Kickl, so hört man aus dem Umfeld der FPÖ, Norbert Hofer eigentlich subtil weggemobbt von der Parteispitze. Der hat dann hingeschmissen mit den Worten, ich will mir nicht jeden Tag anhören, dass ich hier irgendwie fehl am Platz bin. Und dann hat Herbert Kickl die Partei übernommen, mitten in der Corona-Pandemie.
Jetzt sagt ja auch, also der amtierende Kanzler Karl Nehammer hat vor der Wahl gesagt, Kickl, der habe sich, Zitat, selbst radikalisiert. Was kann man sagen, wie extrem ist Herbert Kickl?
Also anders als andere FPÖ-Politiker hat Herbert Kickl nicht so diesen Lebenslauf, dass er erstmal zum Beispiel in der Burschenschaft war oder irgendwie auch nur in Ansätzen mit dem Neonazi-Milieu in Kontakt steht. Das kann man nicht über ihn sagen. Was man aber über ihn sagen kann, ist, dass er in der Corona-Pandemie Verschwörungstheorien verbreitet hat. Also zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation irgendwie als neue Weltregierung und so weiter und so fort. Und dass er auch die Grenze, die Abgrenzung zur rechtsextremen identitären Bewegung verwischt hat. Expertinnen und Experten zufolge, die sich eben hier in Österreich mit Rechtsextremismus auseinandersetzen, sagen, dass eigentlich die Parteijugend der FPÖ inzwischen von der Identitären nicht mehr zu unterscheiden ist. Und für diese Entwicklung ist Herbert Kickl definitiv verantwortlich.
Wofür steht generell die Politik von Kickl?
Also programmatisch gerät die FPÖ mit ihrem aktuellen Programm da doch einigermaßen in Konflikt mit der österreichischen Verfassung. Sie will ja den kompletten Staat umbauen. Das große Vorbild von Herbert Kickl ist Viktor Orban. Ich bin ja auch Ungarn-Korrespondentin, also kann ich das vielleicht mal kurz einordnen. Viktor Orban ist ja 2010 in Ungarn an die Macht gewählt worden und hat ja wirklich also die Justiz umgebaut, das Bildungswesen, die Wirtschaft, hat das alles unter den Einfluss seiner Partei Fidesz gebracht, die Medien auch ganz massiv. Und so dass zum Beispiel es 80% der Medienöffentlichkeit mittlerweile von Orban und der Fidesz dominiert sind. Und so stellt sich das wohl auch Herbert Kickl vor. Die Vorhaben, die jetzt im Wahlprogramm standen, die waren etwas konkreter. Da geht es zum Beispiel darum, dass Staatsbürger in allen Lebenslagen Ausländern vorgezogen werden sollen. Also zum Beispiel bei der Vergabe von gefördertem Wohnraum, bei der ärztlichen Versorgung, auch bei Sozialleistungen. Also Ausländer sollen laut der FPÖ keine Mindestsicherung mehr bekommen. Das ist sowas wie das Bürgergeld. Dann soll aber auch es möglich sein, Staatsbürgern, die die Staatsbürgerschaft erst angenommen haben und nicht quasi qua Geburt oder Herkunft haben, dass denen der Pass auch wieder abgenommen werden kann. Welche Kriterien dafür gelten, ist nicht ganz klar, aber so nach dem Motto einmal Ausländer, immer Ausländer. Es soll eine Meldestelle für politisierende Lehrkräfte geben. Das Asylrecht soll ausgesetzt werden und es soll möglich sein, dass per Volksinitiativen Gesetze am Parlament vorbei beschlossen werden. Da hat Kickl zum Beispiel auch gesagt, dass er sich auch vorstellen kann, zum Beispiel auch wenn es um die Todesstrafe geht, dass dann einfach eine Volksinitiative, auch wenn das Parlament dagegen ist, sowas einführen könnte in Österreich.
Okay, das sind schon einige, ich sag mal, krasse Forderungen dabei, auch einige rechte Themen, die wir auch in anderen Staaten sehen. Du kriegst jetzt als Korrespondentin ja auch viel eben mit von Herbert Kickl. Wie wirkt der auf dich eigentlich als Charakter?
Er verweigert uns Interviews, deshalb habe ich ihn nicht wirklich persönlich getroffen. Ich stand schon mal mit dem Mikrofon vor ihm, aber auch da wollte er nicht mit mir reden. Hm. Also insofern kann ich das jetzt nur so beschreiben, wie er eigentlich in Medienauftritten oder eben in Hallen, wo ich dann schon war, auf Veranstaltungen auf mich wirkt. Und ich finde, er redet eigentlich immer viel zu lang. Also er ist auf jeden Fall irgendwie einer, der auch so ein bisschen ein Theoretiker ist, also hochintelligent. Aber eben auch dazu neigt, dann das sehr auszuführen, was er alles so denkt. Er kann sehr gut einfache oder vermeintlich einfache Zusammenhänge herstellen. Wenn man die dann hinterfragt oder genauer hinguckt, macht das dann immer nicht mehr so viel Sinn. Aber so ganz klassische populistische Rhetorik, das hat er unglaublich gut drauf. Und er gilt als Asket, ist ja auch Sportler. Er geht in den Bergen klettern und wandern und alles Mögliche. Also so stellt er sich so ein bisschen dar als dieser asketische, bergsteigende Alpenösterreicher, der eben stolz auf sein Land ist und nur das Beste als Vater der Nation für sein Volk will.
Du hast jetzt gerade schon den Blick nach Ungarn gewagt, sage ich mal. Kennst dich aber ja auch in Deutschland aus und kriegst auch hier die Tendenzen mit. Was würdest du sagen, kann man Kickl jetzt auf den ersten Blick mit einem Politiker, einer Politikerin hier in Deutschland vergleichen?
Also da tue ich mich schwer mit, Personen jetzt miteinander direkt zu vergleichen, ist ja sowieso immer so ein bisschen kompliziert. Mhm. Aber man kann auf jeden Fall die FPÖ und die AfD miteinander vergleichen. Die FPÖ ist genauso eine in Teilen rechtsextreme Partei, wie die AfD das ist. Und Herbert Kickl ist der Vorsitzende dieser Partei und er macht nichts, um das zu ändern. Also er hat in keiner Weise vor, diese Partei zu entradikalisieren, eher im Gegenteil.
Kickl provoziert gern am rechten Rand. Die identitäre Bewegung in Österreich, die nannte er schon ein interessantes und unterstützenswertes Projekt. Die Weltgesundheitsbehörde, ein Instrument zur Durchsetzung von Machtinteressen. Damit stellt er sich also ziemlich in die Nähe von Verschwörungstheoretikern. Und nach den Parlamentswahlen, da sieht er vor allem sich in der Regierungsverantwortung.
Wir haben immer gesagt, wir sind bereit, auch eine Regierung zu führen. Eigentlich müsste man jetzt dann die anderen Herrschaften der anderen Parteien fragen, wie sie es mit der Demokratie haben. Das ist jetzt die nächste große Entscheidung, die in Österreich zu treffen ist.
Aber klappt das jetzt auch? Ich frage Fabio Wolkenstein.
Mein Name ist Fabio Wolkenstein. Ich bin Inhaber der Professur für Transformationen der Demokratie an der Universität Wien und ich beschäftige mich mit Parteien und politischem Wettbewerb und Repräsentation.
Inwiefern hat das Wahlergebnis ihn überrascht?
Das Ergebnis hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich habe mir das Ergebnis vielleicht etwas weniger deutlich vorgestellt. Ich habe gedacht, es wird noch ein bisschen mehr ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen FPÖ und ÖVP. Aber wie gesagt, keine große Überraschung.
Wie bewerten Sie denn insgesamt das Abschneiden der FPÖ? Also vor allem im Zusammenhang mit Herbert Kickl. Glauben Sie, die Menschen wählen diese Partei wegen Kickl oder trotz Kickl?
Ich denke, dass Kickl es geschafft hat, eine vor allem Kommunikationsstrategie zu entwickeln. Kickl ist ein sozusagen mit allen Wassern gewaschener Kommunikationsprofi, die viele Leute anspricht, die auch die große Unzufriedenheit vor allem nach der Corona-Pandemie nochmal kanalisiert. Kickl ist jemand, der, obwohl er als Person jetzt nicht unbedingt sehr beliebt ist bei den Wählerinnen und Wählern, gerade mit seiner kompromisslosen Konsequenz sehr viel einfangen kann an Unzufriedenheit und auch an, wenn man so will, Missmut, der in Teilen der Bevölkerung zumindest herrscht.
Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, ist natürlich wieder ein Wort, was fällt, Rechtsruck. Ist das jetzt der befürchtete Rechtsruck in Österreich?
Es ist ein Rechtsruck, wenn man es so nennen möchte, zumindest im Wahlergebnis. Die Frage ist natürlich, welche Regierung kommt dann an die Macht? Es ist derzeit sehr schwer absehbar, welche Konstellation tatsächlich miteinander kann. Die ÖVP hat konsequent ausgeschlossen, mit einer von Kickl geführten FPÖ zu koalieren. Es ist unvorstellbar aus meiner Sicht, dass die FPÖ, die mit Kickl dieses historisch positive Wahlergebnis eingefahren hat, Kickl jetzt opfert, nur um mit der ÖVP zu koalieren. Und es ist noch schwerer vorstellbar, welche anderen Konstellationen als eine FPÖ-ÖVP-Regierung überhaupt möglich sind. Das heißt, Rechtsruck vielleicht jetzt nun mal am Papier mit 28,8% für die FPÖ. Aber das heißt noch nicht, dass dann eine Regierung unbedingt auf FPÖ-Kurs sein wird.
Sie haben es gerade schon gesagt, die ÖVP, also die konservative Partei in Österreich, die hat eine Zusammenarbeit mit Kickl auf der Ebene ausgeschlossen. Wie nah steht die ÖVP denn eigentlich der FPÖ? In der Vergangenheit gab es ja diese Koalition doch schon.
Es gab zweimal eine Koalition zwischen ÖVP und FPÖ unter sehr unterschiedlichen personalen und auch, wenn man so will, ideologischen Konstellationen. Die ÖVP ist in einer schwierigen Lage. Die ÖVP ist eine Partei, die ähnlich wie die CDU in Deutschland sehr breit aufgestellt ist, also mit sogar noch einer minimalen Verwurzelung in so, man kann sagen, Mitte-links-christlich-sozialen Milieus, die diese Partei allerdings kaum noch wählen, aber natürlich auch mit einem großen konservativen Klientel, vor allem im ländlichen Bereich. Und da gibt es natürlich Überschneidungen. Man darf nicht vergessen, dass auch die Wählerströme zeigen, dass die meisten Wähler, die von einer Partei in dieser Wahl abgewandert sind, Wähler sind, die von der ÖVP zur FPÖ gewechselt sind. Mhm. Und es gibt sozusagen eine gewisse thematische Überschneidung. Allerdings ist die ÖVP eben als Volkspartei, breit aufgestellte Partei, im Prinzip genauso imstande, mit SPÖ oder NEOS zu regieren oder jetzt wie in der letzten Legislaturperiode mit den Grünen.
Und wie gesagt, jetzt eben auch sagt, mit Herbert Kickl wollen sie es auf jeden Fall nicht. Gibt es da jetzt auch eine Art Brandmauer, wie sie ja in Deutschland beispielsweise ein CDU-Chef Merz gegen die AfD ausgegeben hat? Also kann man das wirklich sagen, das ist ausgeschlossen?
Es ist natürlich ein bisschen komplizierter. In Deutschland gibt es jetzt keine historische Erfahrung einer Regierung mit AfD-Beteiligung auf Bundesebene. Mhm. In Österreich, wie gesagt, gab es das zweimal. Das heißt, es gibt hier nicht diese großen Berührungsängste, die man in Deutschland vor allem auf der rhetorischen Ebene, Stichwort Brandmauer, eben hat. Ein, glaube ich, interessantes Faktum, das man hier erwähnen muss, ist, dass die FPÖ und die ÖVP durchaus miteinander kompatibel sind. In der ÖVP gibt es viele auch moderate, bei weitem nicht rechts stehende Politikerinnen und Politiker, die mir auch persönlich bekannt sind und die sagen, gut, wir müssen auch einfach anerkennen, dass für unsere eigene Wahlperformance, also wie wir da aussteigen bei Regierungen, es in der Regel besser ist, wenn wir mit der FPÖ koalieren als mit einer linkeren Partei. Also wir haben mehr zu gewinnen in dieser Wählerschaft, nicht? Also vor dem Hintergrund gibt es definitiv keine Brandmauer. Die Frage ist einfach, was passiert, wenn die ÖVP, wovon nun zunächst mal auszugehen ist, darauf insistiert, dass mit Herbert Kickl keine Koalition zustande kommen wird.
Man muss ja auch mal drauf schauen. Sie haben es schon gesagt, der Unterschied ist auch zur AfD. Die FPÖ war schon mal in der Regierungsverantwortung. Wenn wir schauen, das letzte Mal 2019 ist das durch die sogenannte Ibiza-Affäre zerbrochen. Wie salonfähig ist die FPÖ 5 Jahre später schon wieder?
Ja, das ist ein Stück weit auch, also wenn ich das so ehrlich sagen darf und vielleicht auch so unwissenschaftlich, es ist einfach ein bisschen ein Rätsel. Die FPÖ ist jedes Mal in jeder Regierung, in der sie beteiligt war, an sich selbst gescheitert. Nicht? Das war dieser Zerbruch der Partei in den frühen 2000er Jahren. Das war dieser sogenannte Knittelfelder Parteitag, der die Partei eigentlich mit inneren Streitigkeiten zur Implosion geführt hat und zum Entstehen einer Splitterpartei, dem BZÖ, das gar nicht mehr existiert. Und dann die Ibiza-Affäre bei der nächsten Regierungsbeteiligung der FPÖ. Also im Grunde könnte man jetzt salopp sagen, die FPÖ hat jedes Mal unglaubliche Inkompetenz bewiesen. Und trotzdem wird sie gewählt. Das ist interessant. Ich würde sagen, ein Stück weit, obwohl das natürlich keine erschöpfende Erklärung ist, ist es immer noch ein starkes Protestsignal, ein Signal der Unzufriedenheit, die FPÖ zu wählen. Interessant ist auch, wenn man sich die Umfragedaten ansieht, 26%, also nur 26% der FPÖ-Wählerinnen und Wähler sagen, dass es für sie eine Motivation war, die FPÖ zu wählen, dass diese Partei dann in der Regierung Macht ausübt. Das ist sehr, sehr wenig. Ja. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, es gibt noch eine Signalwirkung darüber hinaus, die nicht zu unterschätzen ist, was auch bedeutet, und ohne jetzt hier irgendwas zu beschönigen, dass jetzt sicher nicht alle sagen, ich stehe hinter dieser FPÖ komplett inhaltlich.
Wird Herbert Kickl jetzt auch der nächste Bundeskanzler? In Österreich vergibt der Bundespräsident den Auftrag zur Regierungsbildung an eine Partei. Und das muss nicht die mit den meisten Stimmen sein, wenn eben niemand mit ihr regieren will zum Beispiel. Der Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der hat das direkt nach der Wahl auch deutlich gemacht.
Ich werde nach bestem Wissen und Gewissen darauf achten, dass bei der Regierungsbildung die Grundpfeiler unserer liberalen Demokratie respektiert werden. Also etwa Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Menschen- und Minderheitenrechte, unabhängige Medien und die EU-Mitgliedschaft.
Das war Unboxing News. Das Team der heutigen Folge: Martin Schütz, Mathis Dierkes, Monika Ahrens, Alex Stojanov und ich, Nick Potthoff. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.